Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Heute aus dem Foyer unseres Landesfunkhauses in Mainz und zu Gast ist Dr. Swing Tom Gable, ein Mann, der als deutscher Frank Sinatra gilt und den ich mich jetzt sehr freue, ihn live und in Farbe zu begrüßen. Herzlich willkommen, Tom Gable.
Dankeschön, ich freue mich. Guten Morgen zusammen.
Also ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und Sie hören ja schon, das Publikum freut sich auch sehr, zumal Sie im Anschluss ja auch noch ein kleines Konzert für uns geben werden. Wir hatten ja schon etwas gebangt. Sie waren nämlich Anfang der Woche, glaube ich, ziemlich erkältet.
Ja, ich bin auch so gerade wieder Gutwertphase, aber wir haben heute ein bisschen was probiert natürlich hier auf der Bühne und es funktioniert eigentlich ganz gut. Vor ein paar Tagen habe ich noch schrecklich gejammert. Für mich ist ja eine Erkältung wie für viele Männer etwas sehr, sehr Schlimmes. Und man kommt fast kaum aus dem Bett raus. Aber ich hatte, jetzt passt alles wieder, die Stimme ist okay. Ich merke selber noch, dass ich ein bisschen so klinge. Aber vielleicht fürs Radio wird es versendet dann.
Ich bin mir sicher, dass die Stimme auf jeden Fall ausreichen wird. Für Musiker gibt es ja eigentlich nichts Schlimmeres, ne? Als ja, wenn die Stimme nicht richtig
funktioniert. Ich habe bisher auch wirklich immer ein Riesenglück gehabt. Das wäre jetzt katastrophal, weil jetzt, wenn ich jetzt mich zum Beispiel jetzt irgendwie krank singen würde, also ich würde jetzt es übertrieben angehen, dann wäre, wir haben so viele Weihnachtskonzerte und steht ja so viel jetzt auch am Ende des Jahres an, das müsste dann, da muss man dann eventuell alles absagen. Wenn man so richtig heiser ist und gar nichts geht, dann das wäre aber sehr traurig, aber es ist bisher noch nie dazu gekommen, Gott sei Dank.
Das wäre in der Tat sehr traurig und es wird natürlich auch noch Konzerte zu Ihrem aktuellen Album geben, nicht nur die Weihnachtstour. Perfect Day, so heißt das neue Album. Und weil heute Sonntag ist, frage ich, wie sieht für Sie ein perfekter Sonntag aus?
Ja, der perfekte Sonntag sieht eigentlich anders aus, als er heute bisher war. Also heute sah der Sonntag aus mit sehr, sehr früh aufstehen. Der perfekte Sonntag wäre natürlich sehr, sehr spät aufstehen. Und das Wetter wäre auch schöner, als wir es jetzt gerade draußen haben. Also ich habe tatsächlich ein paar sehr perfekte Tage gehabt während meiner Flitterwochen. Da war ich mit meiner lieben Frau in Nizza und das war im September. Und wir sind mit dem Cabrio durch die Berge gefahren, so wie man sich das vorstellt aus Filmen. Und das Wetter war wunderbar, aber auch nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und dann hinterher noch einen kleinen Wein auf dem Balkon über den Dächern der Stadt. Das war, wo ich dachte, das waren so richtig perfekte Tage.
Ja, ich glaube, das ist nur noch durch jetzt die Sendung und das anschließende Konzert.
Ja, natürlich, ja. Ich will es jetzt nicht schlecht reden. Also ich habe hier heute auch meinen Spaß.
Ja. Wir auch hoffentlich. Der Auftakt zu Ihrer Perfect Day Tour war auf jeden Fall großartig. Besser konnte er eigentlich nicht sein. Sie haben nämlich bei Ihrem ersten Konzert im Kulturpalast Dresden vom Intendant der Jazztage Dresden gleich 2 Jazz Gold Awards überreicht bekommen für Ihre letzten beiden Alben. Wussten Sie das vorher oder waren Sie überrascht?
Dass es dann da speziell kam, wusste ich nicht, aber ich wusste, dass es so anlag. Man bekommt das dann irgendwie mit und man hört das Raunen und so weiter. Aber ich habe mich sehr gefreut und das ist immer eine tolle Sache. Ich habe jetzt doch auch einige bei mir schon im Studio an den Wänden hängen und das macht sich immer schön. Also da dürfen aber gerne noch ein paar dazukommen.
Sie haben in diesem Jahr noch eine weitere Auszeichnung bekommen. Sie sind Osnabrücker Grünkohlkönig geworden. Also was man tun muss, um Jazz Award zu kriegen, weiß ich. Aber was muss man tun, um Osnabrücker Grünkohlkönig zu werden?
Sehr, sehr wenig, glaube ich.
Sonst Berge an Grünkohl essen.
Ja, das sind so die großen Auszeichnungen, die man so hat. Aber das ist eigentlich natürlich so einfach nur so eine Blödelei-Auszeichnung, die aber sehr viel Spaß macht. Ich bin ja noch nicht mal Osnabrücker. Ich komme aus der Nähe von Osnabrück, aus Ibbenbüren, eine Kleinstadt. Und ich bin auch kein Niedersachse, sondern Westfale. Aber trotzdem war Osnabrück für mich und für uns immer die große, weite Welt. Also für den Ibbenbürener Kleinstadt, 40.000 Einwohner ungefähr, da war, wenn man dann nach Osnabrück gefahren ist zum Black Friday, sowas gab es da noch nicht, was es jetzt gab, aber dann das immer zum Einkaufen in die große, weite Welt, das war Osnabrück für uns. Und deswegen fühle ich mich auch mit Osnabrück sehr verbunden. Und als die Damen und Herren mich gefragt haben, ob ich Lust habe, König zu werden, habe ich direkt Ja gesagt. Grünkohl wusste ich da noch nicht. Aber es lebt sich auch gut als Grünkohlkönig. Vor allen Dingen sind die Aufgaben, die sind sehr überschaubar, muss ich zugeben. Eine kleine Rede hier, eine kleine Rede da, dazwischen ein bisschen Grünkohl essen. Schmeckt auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also alles wunderbar.
Kann man sich nicht beklagen. Ja. Fast so gut wie Doppelgold.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Tom Gable im Duett mit Natalia Avellone. Why can't you and I add up? Wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen, Tom Gable?
Ja, die Geschichte ist eigentlich relativ lang. Ich versuche sie aber kurz zu halten. Und zwar habe ich vor vor 2 Jahren mal wieder meine Bert Kempfert-Plattensammlung durchgehört. Bert Kempfert ist ja neben James Last so der 2. große deutsche Easy-Listening-König. Und da fiel mir ein Song auf, der hieß auch Why Can't You and I Add Up to Love. Es war aber nur eine reine Trompetenmelodie und auch nur ein kleiner Teil von der ganzen Aufnahme war dieser Song sozusagen. Danach ging es ganz anders weiter. Aber ich dachte, aus diesen 1,5 ersten Minuten, da würde sich wunderschön auch ein Lied machen lassen mit Text. Und ich habe dann bei einer der Töchter von Bert Kempfert angefragt, die quasi die Rechte des im Verlag hat. Das muss man ja ganz alles offiziell anfragen, ob ich da einen Text zuschreiben darf und das vielleicht aufnehmen kann. Und habe ihr so ein kleines Demo gemacht, wie ich mir das so vorstelle, und so einen Text dazu geschrieben. Und dann hat sie das sehr süß gefunden, die Idee, hat sich gefreut und mir die Erlaubnis gegeben. Und dann dachte ich aber auch gleich, das wäre eigentlich ein tolles Lied, um das als Duett zu singen, weil das auch schon Why Can't You and I, warum addieren wir uns nicht zur Liebe? Das ruft ja schon nach einer Gesangspartnerin. Und ich hatte so den Eindruck, das müsste so jemand sein, der oder beziehungsweise die auch so ganz zart singen kann. Also nicht eine Rockröhre, nicht so eine Soul Queen, sondern die so ganz zart und naiv singen kann, so wie man das früher so in den 60er, 70er Jahren manchmal von diesen französischen Sängerinnen gehört habe, die so ganz klein und ich lieb dich so, warum habe ich diesen kleinen Rock an und so, was? So ganz süß und naiv irgendwie, und das musste so dieser Charakter sein in diesem Song. Und
Das haben Sie aber Frau Avelon nicht gesagt, dass Sie deshalb doch, an Sie gedacht haben.
Ich wusste natürlich, ich
süß
wusste,
und naiv, da dachte ich an dich, super.
Da dachte ich, ja, so offen war ich nicht. Aber ihr war schon klar, dass ich das wissen wollte, ob sie das so singen könnte, weil sie natürlich auch viel mehr und viel größer und stärker singen kann, das ist klar. Aber sie hat mir dann tatsächlich einfach mal irgendwo in Berlin, lebt sie ja ins Handy, so ein bisschen so reingeflötet, ganz zart, wie sie das so singen würde, so ganz leise und klein. Und das hat mir so gut gefallen, dass wir dann direkt gesagt haben, komm, wir machen das zusammen. Und das war eine schöne Sache.
Das ist ja eher ein ungewöhnlicher Weg, ne? Dass man Instrumental hört und dann denkt, ach, da kann ich mir einen Text dazu vorstellen. Ist es normal bei Ihnen? Ist da erst irgendwie eine Melodie im Kopf und dann schreiben Sie den Text, oder wie funktioniert das?
Ja, mal so. Es geht manchmal Hand in Hand. Das ist so die Idealvorstellung. Aber meistens denke ich eher erst von der Musik aus. Bei mir ist auch die Musik, mir ist Musik beim Musikhören auch wichtiger als der Text. Und mir ist es beim Musikmachen auch wichtiger. Also ein Text muss auch einfach gut singbar sein. Aber wer jetzt und irgendwie vielleicht witzig oder gewitzt sein. Aber ich suche das weder bei Songs, die mir gefallen, noch sollte das jemand von meinen Liedern erwarten, dass da jetzt ganz tiefschürfende Botschaften oder politische Aussagen oder so drin vorkommen. Das ist einfach nicht so mein Stil. Ein Text muss andere Qualitäten haben. Der muss jetzt gut singbar sein zum Beispiel. Und das ist mir dann wichtig. Deswegen kommt meistens bei mir die Musik zuerst. Und ich habe aber schon so eine Idee, worum das Lied natürlich handeln könnte.
Fast alle Songs auf dem neuen Album sind selbst komponiert. Wenn Sie irgendwie eine Melodie im Kopf haben, wie geht's dann weiter für Sie? Pfeifen Sie das dann vor sich hin oder schreiben Sie direkt die Noten auf?
Ja, tatsächlich. Das hängt oft mit der Bewegung zusammen. Wenn ich zum Beispiel mal im Park spazieren gehe oder so, was ich nicht so oft mache, oder wenn ich in der Stadt rumlaufe mit meiner lieben Frau und irgendwelche Einkäufe trage, dann geht mir halt irgendeine Melodie durch den Kopf und ich pfeife irgendwas vor mich hin oder so. Und wenn ich aber nett.
Ne? Ja. Ich würde sie auch zum Einkaufen mitnehmen. Ich kenne da meistens nur muffelige, schlecht gelaunte Männer, die Einkaufstaschen tragen.
Ich versuche das Beste draus zu machen. Und wenn es mir gut gefällt und ich denke, das könnte mal eine gute Idee sein, dann nehme ich das zum Beispiel mal kurz auf im Handy, mache ich mittlerweile auch ganz modern alles. Und dann setze ich mich zu Hause hin und setze mich ans Klavier und arbeite das dann weiter aus und mache vielleicht ein kleines Arrangement dazu und dann mache ich auch ein kleines Demo und dann hört man schon ein bisschen mehr den Song, worum es sich dabei handelt. Und letztendlich kommt das natürlich nochmal in die Hände von einem richtigen Arrangeur, der dann die ganzen Streicher und Bläser dazu macht. Denn ich nehme ja immer alles nicht am Computer auf, sondern ich nehme immer nur richtige Instrumente auf. Das ist mir halt wichtig, auch so die Verbundenheit mit meinen großen Vorbildern, also auch die ganzen Streicher, Bläser und was man da sonst hört, das sind alles echte Instrumente, das ist auch sehr viel und sehr aufwendig. Aber deswegen kann ich das dann nicht alles selber machen. Aber so entwickelt sich der Song von so einem kleinen Stein bis es dann ein großer Felsen ist, sozusagen.
Es sind tolle, große Gesteinsbrocken geworden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das war What About Love. Und das ist ein Song, den Sie zusammen mit Vincent Sorg getextet haben. Mit Vincent Sorg haben Sie ja schon Ihre letzten Platten auch zusammen produziert, aber zusammen Songs geschrieben haben Sie vorher noch nie. Und Sie haben ja oft gesagt, wir sind sehr unterschiedlich, wir beide, haben auch einen ganz anderen Musikgeschmack. Wie hat denn da die Zusammenarbeit geklappt?
Ja, die Zusammenarbeit klappt daher, dass wir beide in unserer Jugend, wir haben so eine gemeinsame Vergangenheit, das ist, dass wir beide sehr große Queen-Fans sind. Und er ist mehr so in Richtung Rock gegangen und Rock und Pop sozusagen. Er ist ja auch der Produzent von den Toten Hosen seit vielen Jahren und ist wahnsinnig erfolgreich mit allem, was er macht. Und ich bin mehr so Richtung Big Band, Jazz, Swing gegangen. Und wenn ich Alben mache, dann komme ich trotzdem immer wieder zu ihm, weil es gerade immer sehr fruchtbar ist, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er halt so einen anderen Blick auf die Sachen hat. Der findet manchmal dem fallen Sachen auf, die mir nicht auffallen, positiv oder negativ. Oder der bremst mich auch manchmal, wenn er meint, ich verrenne mich in irgendwelchen Kleinigkeiten. Und so ist es auch beim Songschreiben gewesen, dass das total gut zusammen harmoniert hat. Und weil wir so unterschiedlichen Background teilweise haben, uns unterschiedliche Ideen irgendwie zusammenwerfen konnten. Das hat total viel Spaß gemacht.
Ich habe gelesen, Sie beide seien in Ihrer Jugend Mitglieder in rivalisierenden Rockbands gewesen. Das klingt so, als hätten Sie kurz davor gestanden, sich zu verprügeln.
Ja, nein, das war nicht so. Ich hatte mit meinem Bruder und noch einem anderen Freund eine Spaß-Rockband. Also eine Kleinstadt-Rockband. Und es gab aber bei uns in den Büren, was es in Münster gar nicht so viel gab, wo der Vincent Sorg herkommt mit seiner Band, gab es bei uns ein sehr umtriebiges und gibt es immer noch Jugendzentrum. Und da gab es dann so die Bürner Rocktage und so Festivals. Und da haben verschiedene Rockbands miteinander dann konkurriert. Und da haben wir uns kennengelernt. Da war ich, glaube ich, so 17, er war vielleicht 18, er ist einen Tacken älter. Und da haben wir uns kennengelernt und dann über diese Queen, das Queen-Fan-Sein und so, haben wir dann den Kontakt nie verloren und immer was zusammen gemacht. Aber wir waren nicht, er ist auch so ein klassischer Softie, genau wie ich auch. Also wir hätten es nie gewagt, uns zu prügeln.
Ich habe sogar gelesen, Sie seien mal Mitglied in einer Punk-Band gewesen. Das kann ich mir jetzt gar nicht
vorstellen. Ja, das war eigentlich diese Band. Das war so Punk-Rock-Witz-Band. Okay. Das war aber auch nicht, das ist nicht ernst. Hatte
Spaß
daran.
Also
Sie sind
nicht mit Punk-Schnitt durch die Gegend gelaufen?
Ich habe lange Haare mal gehabt früher. Es sieht furchtbar, also wirklich legendär schlechtes Führerscheinfoto habe ich auch noch in diesem rosa Lappen. wo auch tatsächlich...
Haben Sie es dabei?
Ich habe es jetzt gerade nicht dabei, aber es war letztens ein Paketbote bei mir. Der hat sich den Führerschein angeguckt und so... Du bist aber alt geworden. Ich dachte, hallo? Entschuldigung, aber naja. Auf jeden Fall, diese Punkrock-Band habe ich halt gehabt und es hat total viel Spaß gemacht. Ich hatte mir dann auch so einen Bass gemacht, aber nur mit einer Seite, so bewusst, so aus Spaß, so Quatsch gemacht.
Mhm. Inzwischen ist es öffentlich. Sie haben Ihre Freundin geheiratet vor kurzem, Saskia. Wie lange hat es gedauert, bis Sie diesen Schritt gewagt haben?
Wir sind seit 2015 zusammen. Das hat also, und wann habe ich den Heiratsantrag gemacht? Das war irgendwann im letzten Jahr. Also ich finde es, ich bin jetzt ja schon gefühlte Mitte 20 natürlich, aber ich bin 43. Also ich bin schon nicht mehr, man sollte auch mal dann irgendwann heiraten. Und das war ein total leichter und überfälliger Schritt. Früher habe ich das nicht so gefühlt. Ich dachte mir, ich muss nicht unbedingt heiraten. Ich wollte eigentlich immer eine Familie haben. Aber heiraten, das hat mir nicht so richtig was gesagt. Aber als wir es dann mal gemacht haben und als ich mich überwunden habe, nach dem Antrag, das habe ich mich total drüber gefreut. Es hat dann total Spaß gemacht, auch so die Hochzeit vorzubereiten und vorzubereiten lassen. Wir haben viel Hilfe dabei gehabt. Das war alles großartig.
Dieses Lied What About Love hätte sich ja vielleicht zum Beispiel geeignet, um Ihren Hochzeitsantrag zu machen, also vor ihr auf die Knie zu fallen.
Ja, ich würde das nie mit meinen eigenen Songs machen. Das wäre mir viel zu peinlich. Das wäre also auch von der Bühne heraus, ich weiß auch Gott sei Dank, dass es ihr sowas auch schrecklich peinlich gewesen wäre, wenn ich so gesagt, liebe Saskia, komm doch mal auf die Bühne, ich möchte dir was sagen. Da wäre die Schreien raus.
Sie hätten ja auch zu Hause vor ihr auf die Knie und singen können.
Ja, ich bin nicht auf die Knie gefallen. Das wollte sie nämlich auch nicht. Das fanden wir beide irgendwie unangenehm.
Also Sie haben vorher darüber gesprochen, wie der Hochzeitsantrag auszusehen hat, oder?
Ja, das war ganz modern. Also es war schon klar, dass sie wusste ja auch, ich wusste auch, dass sie ja sagen würde. Also das lag schon.
Und da waren Sie trotzdem noch nervös.
Ich war trotzdem noch nervös, ja. Ich war,
warum?
Als es dann soweit war, ich habe das über den Tag vorbereitet mit so einer kleinen Bildergeschichte, die ich gemacht habe, mit so einem kleinen Stofftier, was wir, als wir mal auf Mauritius waren in einem Urlaub, bei einer Reise, da haben wir so ein kleines Dodo-Stofftier, der heißt DD. Und der hat dann eine Reise gemacht und hat dann über eine Schatzkarte einen Verlobungsring gefunden. Und dann war das letzte Bild dann halt nur so, liebe Saskia, wofür könnte dieser Ring sein? Das war natürlich dann klar. Und sie kam dann nach Hause und dann war natürlich trotzdem, es war so, ich musste noch diese Worte dann irgendwie sagen. Das muss dann ja schon kommen, gentlemanmäßig. Und das ist mir so schwer gefallen. Wir haben so lachend voreinander gestanden, weil ich so rumgekniespert habe irgendwie und ich habe es irgendwie nicht rausbekommen. Da habe ich mir nur gesagt, ja, du weißt ja, der Ring bedeutet bestimmte Sachen und ich muss es dich auch fragen und so weiter und so fort. Aber ich habe
dann
irgendwie...
Hat ja trotzdem
irgendwie,
geklappt, ne?
Irgendwie ging es dann, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Die Vorliebe für Queen, die teilen Sie, Tom Gable, mit ganz vielen SWR1-Hörern. Was mögen Sie so an Queen?
Ich mag einerseits die, vor allen Dingen bei den älteren Sachen, die einfach die großartigen Songs, die sind einfach, das sind überhaupt keine 0815 Pop-Songs. Bohemian Rhapsody ist natürlich ganz, steht natürlich ganz oben. Das ist ja wirklich eine Mini-Oper sozusagen. Ich liebe auch einfach die Stimme von Freddie Mercury, auch so, hat so was ganz Eigenes. Ganz anders als Frank Sinatra natürlich, aber das ist so, das war auch immer, das ist immer eine Stimme, die mich berührt, wie er singt. Und ich mag auch diese Opulenz. Also ich mag, was ich bei Sinatra und was ich überhaupt in der Musik mag, ich mag schon, wenn viel passiert. Also ich bin nicht ganz so derjenige, der sagt, ja, so ein Klaviertrio, das ist so mein, mehr, ich brauche gar nicht, ein Sänger und Klavier, das reicht mir, sondern ich mag es, wenn da noch Streicher dabei sind, wenn wie bei Queen es nicht nur eine Rockband ist, sondern die haben noch sich tausendmal in Chören darüber gesetzt und 20 Gitarren übereinander aufgenommen. Dieses Sound of Wall, das gefällt mir immer.
Was haben Sie außer Queen in Ihrer Jugend noch gehört und gut gefunden?
Ich habe viel von den so aus 50er bis 70er Jahre vor allen Dingen gehört, von Elvis Presley, die Beatles. Ich habe viel Simon Garfunkel gehört und so solche Sachen, auch eher so Popmusik der 60er, 70er, das fand ich immer am tollsten. Die 80er waren, also ich bin ja 75 geboren, die 80er, Anfang 90er, das wäre eigentlich so meine Zeit gewesen, da hat mir aber nie so richtig so viel gefallen, also... ein paar Sachen fand ich gut, aber eben mit den 80ern bin ich eigentlich im Nachhinein erst
wieder so warm geworden. Also neue Deutsche Welle oder so war nicht.
Ja, das war, ich weiß noch nicht, als Kind haben wir dann auch immer Radio gehört und dann lief dann halt Modern Talking und Nena und sowas, lief dann alles. Aber ich war nie so ein großer Fan von dieser eher so computergemachten Musik und das war natürlich dann so die 80er, 90er.
Auf Frank Sinatra sind Sie ja auch erst spät gestoßen, mit 19. Haben Sie früher nie was von dem mitbekommen?
Doch, man kann es natürlich so die bekannten Songs, irgendwo hat man immer mal New York, New York und My Way gehört. Witzigerweise war es aber tatsächlich so, dass ich My Way erst von Elvis Presley kannte, weil mein Bruder Dennis, der auch heute hier auf der Bühne stehen wird, der war ein riesengroßer Elvis Presley-Fan als Kind. Mit 11 Jahren war der schon in diesem großen Graceland-Fanclub oder so heißt der. Und deswegen kannte ich diese Elvis Presley-Nummer und dann habe ich irgendwann mal im Radio gehört My Way von jemand anders und dachte, wow, das ist auch eine tolle Version, ganz anders, aber irgendwie toll. Und dann hatte ich das erste Mal, das ist Frank Sinatra. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, ich kaufe mir mal eine CD von ihm und habe dann bei so einem Wühltisch, was weiß ich, für 10 Mark war das, glaube ich, damals noch, mal so die größten Erfolge von Frank Sinatra geholt. Und da ist dann für mich eine ganz neue Welt aufgegangen. Und das war dann nach Queen das zweite Mal, wo ich so richtig entflammt war von irgendwas. Und dann habe ich jahrelang eigentlich fast nichts anderes gehört als Sinatra.
Was haben Sie von Frankie Boy gelernt, würden Sie sagen?
Ja, was ich gerne gelernt hätte, sage ich mal. Also man kann so viel lernen, natürlich über Singen, über seine Art der Phrasierung, die Technik, wie der Song singt. Das ist so, da bin ich auch nicht der Einzige. Das ist eigentlich so in vielen Kreisen banal, dass Leute wissen, Musiker oder Sänger, dass man, wenn man irgendwo von irgendwas tolle Version oder definitive Version oder wie man es auch immer nennen will, von solchen bestimmten Songs hören möchte, dann muss man bei Frank Sinatra nachschauen. Der hat ja so unendlich viel mehr gemacht als so diese 5, 6, 7, 8 bekanntesten Songs, die man so von ihm kennt, die auch fast alle aus einer Zeit sind, wo er auch schon eher älter ist und die Stimme auch schon älter ist. Der hat für mich die tollste Zeit sind eigentlich so die 50er Jahre, 40er, 50er Jahre und da hat er so unfassbar viele Aufnahmen gemacht und Platten rausgehauen, dass man einfach, wenn man sich in dieser Musik, Big Band, Swing, American Songbook, diese amerikanischen Klasse, wenn man sich da bewegt, da kann man einfach sich unwahnsinnig viel von ihm abschauen.
Ich glaube, einer Ihrer Lieblingssongs von ihm ist I've Got You Under My Skin, stimmt das?
Ja, genau, ja. Das ist,
was mögen Sie an diesem Song so sehr?
Das ist für mich so eine Kombination aus tollen Song und vor allen Dingen auch irgendwie so für mich ein Beispiel, eigentlich perfekt gesungen, da passt irgendwie so alles. Das ist dieser Song, wo glaube ich, Sinatra 23 oder 24 Takes gebraucht hat. Und da gibt es so ein ganz hohes Posaunen-Solo, Und dieser Posaunist musste halt auch immer wieder ein neues Solo spielen. Das musste die absolute Qual für den gewesen sein, weil der Frank sagte, nee, komm, wir machen es nochmal. Und dann musste er wieder ran und Posaune ist eh schon schwer genug. Ich habe es ja selber auch gespielt. Aber das ist einfach eine großartige Aufnahme. Manchmal weiß man noch nicht, was an so einem Song sowas besonders packt, aber der fährt mir auch immer direkt ins Herz.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten gerade Ende der letzten Stunde über den Mann in SWR1 Leute gesprochen, der für Sie, Tom Gabel, zu einem musikalischen Erweckungserlebnis wurde, Frank Sinatra. Und auch wenn Sie als der deutsche Frank Sinatra ganz gerne bezeichnet werden, einige eklatante Unterschiede gibt's schon zwischen Ihnen. Zum Beispiel Sinatra konnte bis zum Schluss kaum Noten lesen. Sie sind studierter Musiker und Sinatra ist in New Jersey geboren. Sie in Gelsenkirchen. Sind Sie Schalke-Fan?
Ich bin tatsächlich überhaupt nicht mit Fußball groß geworden. Bei mir reicht's gerade noch für Nationalmannschaft. Und auch da war die WM war ja dieses Jahr und da habe ich nicht mehr so richtig mitgefiebert. Es ist leider ein Trauerspiel. Alle Leute wollen immer natürlich, dass ich Schalke-Fan bin und sagen, Gelsenkirchen, Schalke-Fan. Und ich war anderthalb Jahre, als wir da weggezogen sind in die Heimatstadt meiner Mutter nach Ibbenbüren in Westfalen. Und da gibt's natürlich auch den TVI, also
Turnverein. Der spielt nicht ganz so hoch, glaube ich.
Genau, also ich bin da, hab's da nie zum richtigen Fußballfan gebracht, leider.
Aber Sie hatten drei Brüder. Haben Sie nie mal richtig gekickt, auch im Verein?
Nee, wir haben nur zu Hause gekickt wie die Wilden. Zwei Brüder waren auch im Fußballverein. Der eine war aber auch so untalentiert, der ist immer von dem Ball, das gibt's ja leider auch, man muss das dann von der Seitenlinie aus sehen, wie der von dem Ball wegspringt, wenn der Ball kommt und überspringt. Und das war nicht das Richtige. Wir waren da alle nicht so, leider. Das war nicht so gut.
Aber Sie haben alle zusammen musiziert, alle Kinder haben Instrumente erlernt. Es wurde stark von Ihren Eltern gefördert. Wie musikalisch waren Ihre Eltern?
Sie waren auf jeden Fall wahnsinnig musikinteressiert. Mein Vater hat Klavier gespielt, ziemlich gut. Meine Mutter hat, glaube ich, mit 40 Jahren angefangen, Klarinette und Saxophon zu lernen. Und hat auch immer fleißig geübt, teilweise zu unser Leid. Das ist ja auch nicht so, das ist ähnlich wie Geige. Das ist eine Klarinette, kann auch ordentlich fiepen, wenn man da noch am Anfang steht. Aber die haben immer Wert darauf gelegt, dass viel Musik gemacht wurde. Wir durften alle die Instrumente lernen, die wir lernen wollten. Bei mir war das am Anfang Geige. Das haben meine Eltern noch mir quasi... Sie haben mir die Geige gereicht mit den Worten, das ist jetzt dein Instrument. Das war also nicht ganz freiwillig. Aber
nahegelegt,
trotzdem,
genau.
Nahegelegt, ja. Das habe ich also 12 Jahre gespielt. Aber dann habe ich selber...
12 Jahre?
Ja, bis zum Abitur. Dann,
wow, da haben Sie aber lange durchgehalten dafür, dass es nicht das Instrument Ihrer Wahl war.
Ja, das war irgendwie... Es ist auch absurd, dass man sich da gequält hat. Man hat ja ein ganz anderes Zeitverständnis. Dafür war... Mein Vater hat mich irgendwann dazu bekommen, wir haben dann eine Abmachung getroffen, dass ich wenigstens 5 Minuten am Tag übe. Und das war für mich schon ein absolutes Grauen. 5 Minuten, mein Gott. Was sind 5 Minuten heutzutage, aber wenn man älter wird? Aber wir sind nicht so richtig Freunde geworden, aber es hat trotzdem natürlich wahnsinnig viel gebracht, also auch im Orchester zu sitzen. Und ich liebe auch Streicher. Ich bin natürlich damit mit diesem ganzen Klang groß geworden.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie beim Üben getrickst haben, ne? Dass Sie das auf einen Kassettenrekorder aufgenommen haben.
Ja, in der Jugend, da habe ich dann mal irgendwann so eine halbe Stunde aufgenommen auf meinen Kassettenrekorder und habe das dann ein paar Mal abgespielt. Und habe dann ein Buch gelesen oder was ich gemacht habe. Tür abgeschlossen. Mein Vater dachte, ach der Junge, endlich übt er regelmäßig.
Aber da habe ich mich schon gewundert, weil Sie sind Lehrerkind, Kind zweier Lehrer, die ja eigentlich solche typischen Schülertricks kennen müssen. Sind die nicht misstrauisch geworden? Ja,
die waren komischerweise nachlässig bei uns. Irgendwie, ich weiß es auch nicht. Die waren, obwohl sie Lehrer waren, waren sie bei den eigenen Kindern, hätte ich mal mehr nachgeguckt, was ich so treibe. Wie viel Aufwand ich damit betrieben habe, mir meine so Spickzettel vorzubereiten. Ich habe dann also so Stifte gekauft, wo man sowas rausziehen konnte, so ein Papier, wo man sowas reinschreiben konnte. Und das war dann im Grunde das, was ich dann gelernt habe, das, was ich mir aufgeschrieben hatte, das wusste ich dann eh. Das war immer das Doofe daran oder auch das Gute. Aber auch da waren meine Eltern wirklich sehr, sehr naiv.
Und auch offensichtlich großzügig, ne? Ja. Also, dass sie so Vertrauen in sie und ihre Geschwister hatten.
Ja, meine Mutter wollte auch nie, sie sagte selber, sie fände das Letzte, was sie wollte, dass wir Lehrer werden, weil sie es so langweilig fände. Sie war ja nun mal schon Lehrer und ihr Mann auch Lehrer. Also, sie hatte genug mit Lehrern zu tun und sie fand das immer toll, dass wir dann Musik machen und irgendwas ganz anderes und hatte komischerweise immer dieses Vertrauen. Anders als andere Eltern, die vielleicht sagen, du willst Musiker werden, bitte entschuldige bitte, das ist nichts für das ist kein richtiger Beruf. Das haben natürlich viele andere eher das Problem, viele Musiker.
Und das hatten Ihre Eltern nicht. Würden Sie denn insgesamt sagen, es war eine richtig schöne Kindheit?
Ja, wir haben eine wirklich sehr schöne, sehr behütete Kindheit gehabt. Auch in der die kleine Stadt war klein genug, um um sich wohlzufühlen und sicher zu sein, aber irgendwie groß genug, um was von der Welt mitzubekommen. Das war schon ziemlich ideal, habe ich so empfunden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Gäbe, Sie haben Posaune studiert in Amsterdam, in einer Posaunisten-WG gewohnt. Das heißt, Sie hatten ursprünglich vor, nach dem Studium Ihr Geld als Posaunist zu verdienen. Wie kam es, dass dann Ihre Stimme entdeckt wurde?
Ja, ich habe wirklich Posaune und Schlagzeug studiert. Ich habe aber dann durch das viele Hören von Sinatra und dass ich einfach ein Sinatra-Fan geworden bin, heimlich quasi, obwohl ich eigentlich Posaunist war, habe ich dann natürlich auch mal ständig die Songs von ihm gesungen. Und eine Sache, die mir ganz klar war...
Also in der WG?
In der WG, in der Dusche, in meinem Zimmer. Und die Wohnung, können Sie sich vorstellen, Studentenwohnungen in den Niederlanden. Die Wohnungen sind ja eh oft sehr klein, gerade in diesen alten Häusern. Und die Wände sind sehr, sehr dünn. Also man konnte wirklich alles hören, was man da so gemacht hat. Und ich habe so viel gesungen, dass dann irgendjemand mal, ein Posaunist gesagt hat, einer der Mitbewohner, Tom, das klingt doch gar nicht so schlecht, aber vielleicht kann man es noch ein bisschen verbessern. Nimm doch mal ein bisschen Unterricht. Und das habe ich dann auch mal gemacht. Das hätte ich wahrscheinlich gar nicht mich getraut, wenn der mir nicht das so quasi gesagt hätte. Und das habe ich dann mal angefangen, mal ein paar Unterrichtsstunden so als Nebenfach zu nehmen, neben Posaune. Und dann irgendwann ist aus dem Nebenfach das Hauptfach geworden und ich bin dann so gewechselt.
Wie lange hat es gedauert, bis Ihr Gesangslehrer gesagt hat, Mensch, die Stimme klingt ein bisschen wie Frank Sinatra?
Ich weiß gar nicht, ob der das mal gesagt hat. Das, was auf jeden Fall immer schon mir klar war, dass ich zumindest so von der Tonhöhe, von der Range, wie man so sagt, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sachen, konnte die Sinatra-Sachen immer so 1:1 wunderbar mitsingen. Das war früher natürlich bei Simon Garfunkel oder bei Queen überhaupt nicht möglich. Da habe ich auch nie mitgesungen, da habe ich dann auch gar nicht gemerkt, dass es mir Spaß macht oder dass ich singen kann, weil die alle so hohe Stimmen hatten, auch die Beatles, dass es irgendwie mich nie Sinn machte, da mitzusingen. Ich war eh immer eine Oktave, musste so tiefer mit so rumbrummen und dachte, ich habe halt keine Stimme, meine Stimme ist leider zu tief. Und bei Frank Sinatra fiel mir dann zum ersten Mal auf, es gibt ja auch noch Sänger, die in meiner Stimmlage singen. Und da konnte ich dann bei diesen ganzen Sängern, Sinatra, Dean Martin oder was, da gibt es ja tausende auch gute Sänger, das konnte ich immer alles mitsingen. Das war schon für mich direkt schnell festzustellen.
Und das Singen hat Ihnen dann so viel mehr Spaß gemacht als das Posaunenspielen, dass Sie gesagt haben, nee, ich mache mit Gesang weiter?
Ja, das hat dann tatsächlich bei mir so, da habe ich dann wirklich das gefunden, was ich eigentlich machen wollte. Mir hat auch Posaunenspielen Spaß gemacht, aber ich wusste, als Posaunist, ich war nicht so ein richtiger Solist. Es hat mir nie so richtig viel Spaß gemacht, Solo zu spielen. Ich war also nicht so ein richtiger Jatzer, sondern wie man sagt. Und mir hat Spaß gemacht, in Big Bands zu spielen. Aber das ist auch so ein sehr begrenztes Feld, wo man dann unterkommen kann und Musik machen kann. Und ich wäre auch nie ein genialer Posaunist gewesen. Ich wäre gut geworden und es war alles okay. Aber das passte dann wunderbar für mich, dass ich so quasi noch eine Ausfahrt nehmen konnte Richtung Sänger.
Sie sind dann erstmal langsam gestartet, sind mit dem Covern von Sinatra-Songs bekannt geworden, sind wie viele Ihrer Kollegen erstmal bei Firmenfesten aufgetreten, bei Galas. Gab es auch mal so einen richtig schrecklichen Auftritt?
Ja, es gab einmal einen Auftritt in den Niederlanden, wo wir völlig fehlgebucht waren. Das war so eine junge Studentenparty. Und da lief wir haben eine Viertelstunde gespielt und dann gingen die Leute weg von der Tanzfläche. Und danach kam so richtig Hardcore-Techno, richtig. Und dann kam alles wieder zusammen und dann kamen wir wieder, hallo, wir sind noch mal dran. Und die Leute direkt so. Das ist natürlich furchtbar, aber das haben wir ganz selten nur erlebt, sowas.
So richtig los ging es bei Ihnen in Sachen Bekanntheit, kann man glaube ich sagen, als Stefan Raab Sie in seine Sendung eingeladen hat. Wie kam das?
Auch wieder über mehr oder weniger einen Zufall, weil ein Saxophonist, der bei ihm in der Band gespielt hat, Nils Klein heißt der, das war auch ein Bekannter von mir und der hat mal bei einer CD, die wir aufgenommen haben, so eine Demo-CD mit Big Band-Songs von Sinatra und Co., hat der Saxophon gespielt und als Stefan Raab mal so rumgefragt hatte, weil er wollte eine Sendung über Jazz und über Swing machen, da hat er auch diesen Saxophonisten gefragt und er sagt nach dem Motto, kennst du irgendjemand, der sowas singen kann? Hast du irgendeine Empfehlung für einen Sänger? Und dann sagte der, ja, hier, der Tom, ein Freund von mir, der macht das eigentlich ganz gut. Und so kam dann irgendwann tatsächlich der Anruf von Nils Klein, der sagte, es könnte sein, dass sich Stefan Raab in den nächsten Tagen mal anruft und so. Und dann dachte ich so. Das war eine tolle Zeit.
Ja. Ja, und Sie haben dort alle an die Wand gesungen, ne?
Es hat auf jeden Fall wahnsinnig Spaß gemacht, auch mit Stefan Raab zu arbeiten, der ja selber ein wirklich sehr guter Musiker ist und sich selber auch, der auch sehr viel Respekt vor Musik und vor Musikern auch hat. Der sieht sich, glaube ich, fast eher als Musiker. Das TV macht er so ein bisschen nebenher mit so einer lockeren Art. Und das hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind auch zusammen mal Hubschrauber geflogen. Da kam wieder mal eine Höhenangst zum Tragen. Aber wenn Stefan Raab dich fragt, ob du mal im Hubschrauber mitfliegen möchtest, dann sagst du nicht nein.
Nein.
Dann saß ich, das war so ein Hubschrauber, so ein kleiner, wo dann dieses Glas so quasi bis unter einen geht. Also dann
bis zum Boden, ja.
Oh Gott.
Aber Sie haben keine Pirouetten, sind keine Pirouetten.
Nee, es ist alles gut gegangen, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Und wie immer, wenn wir nicht im Radiostudio sind, sondern Publikum haben, gibt es auch Fragen aus dem Publikum an unseren prominenten Gast. Ich habe die jetzt vor mir und gebe die an Sie, Tom Gabel, einfach mal weiter. Antonio aus Wiesbaden fragt, gibt es einen Crooner, mit dem Sie, Tom Gabel, gerne mal zusammenarbeiten würden?
Ja, das ist ja auch immer wieder die Frage. Die meisten tollen Crooner sind ja auch schon nicht mehr am Leben. Aber natürlich, bin mal einmal kurz auf mit einer Sendung mit Stefan Raab auf Michael Bublé getroffen und ich habe gemerkt, dass es ein total netter, umgänglicher Typ ist und ist auch ein super Sänger, der zu Recht natürlich auch so eine riesen Weltkarriere gemacht hat. Das wäre tatsächlich jemand, wo ich mal Lust hätte, mit dem mal auf der Bühne zu stehen und mal mit dem Musik zu machen. Weil ich irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre ein Typ, der wir würden uns gut verstehen, der ist mir sympathisch.
Herr Ingenbrand aus Bad Kreuznach fragt, wie kamen Sie ausgerechnet zum Swing?
Ja, das ist auch mal, wie kommt man zu dem, was man so liebt? Das ist so eine Mischung aus, man ist irgendwie gewissermaßen auch selber überrascht. Also wir haben sehr viel verschiedene Musik zu Hause gehört. Mein Vater war eigentlich ein großer Klassik-Fan. Er hat aber auch so ein paar Louis Armstrong-Platten gehabt. Und ein paar Big Band-Platten. Mein Bruder Dennis hat sehr viel richtig Jazz gehört. Mein anderer Bruder hat richtig Hardcore-Rock und dieses richtig Metal gehört. Da schallte es immer wahnsinnig raus. Und irgendwann habe ich einfach so, diese Schiene gefunden, wo ich dachte, das ist doch eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht. Aber was ist da genau, ob es einen frühkindlichen Hintergrund dafür, weiß ich nicht.
Marion Muschinski aus Mainz fragt, wie viele Kinder wünschen Sie sich?
Auch das wurde schon besprochen mit meiner lieben Frau. Wir würden gerne zwei Kinder haben, damit das eine Kind nicht so alleine ist, sozusagen. Und meine Frau sagt auf jeden Fall, sie möchte gerne erst ein Mädchen haben. Und dann ein Junge, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ich würde gerne mal ein Mädchen, also ein Gäbelmädchen, würde ich mal gerne sehen und kennenlernen. Und es gibt bisher nur Gäbeljungs. Und das finde ich auch sehr interessant. Und sie sagte, sie möchte auf jeden Fall ein Kind. Das heißt, wenn das erste ein Junge wäre, hätte sie dann den Stress, dass das zweite ein Mädchen werden muss.
Oder sie machen einfach weiter, genau.
Ja, aber vier Kinder, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das ausgehalten haben. Das ist mir ein Rätsel.
Iris Schwarz-King aus Österreich-Winkel möchte wissen, welche Hobbys haben Sie? Außerhalb der Musik.
Ja, ich überlege gerade, das ist immer so schwierig, außerhalb der Musik. Aber womit verbringe ich gerne meine Zeit? Das ist... tatsächlich verbringe ich sehr gerne Zeit einfach mit meiner Frau, sozusagen, einfach so mit der zu sein, da muss man gar nicht großartig was machen. Das ist ja das Schöne, wenn man so die richtige Frau gefunden hat, dann macht man kann auch einfach nur nebeneinander sitzen oder was ich machen, rumlaufen, durch die Stadt gehen, das macht irgendwie alles Spaß. Ansonsten Hobbys, ich lese sehr gerne, ich gehe auch gerne ins Kino, diese ganzen klassischen Sachen, die eigentlich jeder gerne macht. Aber ich habe nicht so ein richtiges Hobby nach dem Motto, irgendwelche Autos, Modellautos bauen oder irgendein Sport oder sowas.
Bernhard Sommerfeld aus Mainz möchte wissen, dass Sie musikalisch sind, das wissen wir. Wie steht es mit Ihrem handwerklichen Geschick?
Das ist ein Trauerspiel. Was ist bei uns wirklich? Die Rollen wurden bei uns ganz früh in der Familie verteilt. Mein Bruder Oliver, der älteste Bruder, der hatte von vornherein so ein Talent für handwerkliche Dinge und für Elektronik und für sowas. Das war so jemand, der hat dann mit 13 und 14 Jahren hat er so Widerstände gesammelt. Ich weiß noch nicht mal genau, was Widerstände sind in der Elektronik. Aber der hatte dann so Widerstände für das und das oder Ampere. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Und der hat dann wenn irgendwas schief ging in Steckdose oder irgendwas kaputt war, Staubsauger, Oliver muss reparieren. Oliver soll das machen, hat meine Mutter immer gesagt. Und deswegen sind wir alle so in unsere Rollen reingerutscht. Deswegen habe ich nie irgendwie auch was gelernt. Ich hätte auch kein Talent dafür gehabt. Aber auch jetzt, wenn irgendwas bei mir schief geht, der Computer neu installiert werden muss oder so, dann heißt es immer wieder, hallo Oliver, wie geht's? Na, wann kommst du denn mal wieder vorbei?
Sie können ja auch mal Ihre Frau fragen, vielleicht kann die's ja.
Wir sind ähnlich schlecht in sowas.
Die Frau von Herrn Sommerfeld, Brunhilde Sommerfeld, möchte wissen, wie steht es um Ihre Kochkünste? Steht es da besser?
Ich koche eigentlich mittlerweile ganz gerne und ich finde Kochen total interessant. Ich würde gerne gut kochen, aber ich bin auch einfach nicht der Typ. Mein Problem ist immer, wenn ich Hunger habe, dann ist es zu spät zum Kochen, dann muss auch dann sofort was rein. Und ich dieses morgens schon drüber nachdenken, was man abends kochen könnte oder so und dann auf den Markt gehen, das finde ich in der Theorie total schön. Ich bin es aber leider nicht. Ich habe mir einmal auch Kochbücher gekauft und habe mir mal sogar diese komischen Plastiksäcke gekauft, wo man dann sowas im Wasserbad machen kann, weil ich es so faszinierend finde. Aber ich mache das dann eigentlich leider nicht. Aber ich lasse mich gerne bekochen von anderen Leuten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ihre Weihnachtstour startet jetzt, Swinging Christmas. Wie viele Weihnachtskonzerte werden Sie geben?
Ich weiß es selber immer ganz schlecht, aber wir sind irgendwie, ich glaube, wir sind jeden Tag unterwegs. Ich habe bis zum 23. Konzerte und es sind dann halt also ausgerechnet, es müssen auf jeden Fall über 20 Konzerte sein und wir spielen auch noch in Frankfurt noch ein Konzert zum Perfect Day, zum neuen Album. Also es ist die ganze Zeit sehr, sehr viel zu tun. Aber es macht natürlich Spaß. Ich liebe diese Zeit.
Also eine ruhige Adventszeit wäre es für Sie auf jeden Fall nicht, ne?
Es wird keine ruhige Adventszeit. Das Einzige, was ich schade finde, ich möchte auch gerne mal wieder schön auf den Weihnachtsmarkt gehen.
Und das können Sie doch machen, wenn Sie unterwegs
ja,
sind.
Ja, so, ja.
Halt abends dann nicht, ne?
Ja, abends dann nicht.
Tagsüber.
Also, und man möchte ja auch nicht vorm Konzert hat sich jetzt schon mit Glühwein die Hucke vollhauen. Aber wohl, vielleicht kann man das auch einfach mal machen. Ist vielleicht ja, auch
Sie haben die Möglichkeit auf Ihrer Tournee auf ganz vielen verschiedenen Weihnachtsmärkten.
Das stimmt, vielleicht, das ist der Vorteil. Vielleicht wird das mal, ich werde meine Band dazu zwingen, dass wir in jeder Stadt auf den Weihnachtsmarkt gehen.
Wie wichtig ist Ihnen persönlich Weihnachten als Fest?
Finde ich tatsächlich sehr, also sehr schön. Wir sind nicht, also nicht im kirchlichen Sinne, aber sonst haben wir immer Weihnachten gefeiert und für mich ist es auch mit meiner Kindheit verbunden, so dass die Familie zusammenkommt, dass man sich einen schönen Abend macht, eine schöne Zeit. Also man kann auch Weihnachten sogar feiern, wenn man nicht unbedingt, wir sind nicht in die Kirche gegangen. Wenn man das Fest macht trotzdem so Sinn für mich als Sinn der als Fest der Liebe und ich mag auch die Zeit vorher und auch jetzt ist es immer noch so, dass wir nach Hause kommen, wir fahren nach Ebenbüren, da sind wir mit den ganzen Brüdern und stehen immer noch unten und warten, bis meine Mutter die Klingel schüttelt, so wie ich es auch kenne, als ich 5 Jahre alt war.
Werden Sie musizieren unterm Weihnachtsbaum?
Das ist das Einzige, was wir Gott sagen nicht mehr machen. Das war nämlich auch für mich eine Qual, für die Omas immer Geige spielen, die Weihnachtslieder. Das war mir immer schrecklich peinlich. Das ist dann, es fällt mir dann irgendwie leichter, vor einem großen Publikum was vorzuführen, als wenn man im Kleinen so, da sitzt die... Und da muss man dann Odo Fröhliche spielen. Das fand ich immer unangenehm.
Wenn Sie Ihre Kinder dazu bringen, das zu tun später.
Ja, von meinen Kindern werde ich natürlich genau das Gleiche verlangen.
Warum sollen die es besser haben?
Genau, als die werden auch vorgeführt. Ja.
Auf jeden Fall. Sind Sie eigentlich einer der typischen Last-Minute-Käufer, was Geschenke angeht? Oder jemand, der sich schon lange vorher überlegt, was schenke ich wem?
Ich würde sagen, letztes Drittel der Zeit, fange ich dann irgendwie an. Ärger mich jedes Mal wieder darüber, aber es hilft nichts. Aber jetzt, wo Sie es sagen, vielleicht denke ich jetzt mal früher dran.
Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke?
Ich habe schon die Idee, Ideen und so, aber die Umsetzung, das schiebe ich dann immer vor mir her.
Also ich habe schon Weihnachtsgeschenk und die gute Nachricht für Sie, es ist für Sie. Das habe ich hier in dieser gelben SWR1-Tüte drin. Oh. Sie kriegen das als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hätten. Sie hätten es auch gekriegt ohne Weihnachten. Ne? Aber so war der Übergang halt schöner. Es gibt noch eine gute Nachricht, Sie müssen es auch gar nicht auspacken. Ich habe es nämlich auch nicht eingepackt.
Wird ja immer schöner, das Geschenk.
Stimmt es, dass Sie regelmäßig ins Fitnessstudio gehen?
Ja, in letzter Zeit unregelmäßig, aber eigentlich ja. Das ist das Einzige, was ich so mache. Ist aber Stichwort Hobby ist kein Hobby von mir. Also ich quäle mich dahin.
Das ist ein Muss, ja, ich kenne das. Aber sehr vorbildlich, dass Sie es trotzdem schaffen. Also ich quäle mich, war da schon ganz oft passives zahlendes Mitglied und bin da nicht hingegangen.
Ja, das ist bei mir auch, da ist viel Geld schon so über die Wupper gegangen.
Ja, ich dachte auf jeden Fall, ist es schwierig, wenn Sie auf Tournee sind, gleichzeitig auch noch ins Fitnessstudio zu gehen. Deshalb habe ich ein kleines mobiles Fitnessstudio quasi fürs Handgepäck für Sie. Das besteht erstmal aus diesem Buch Fit mit dem Miniband, die besten Übungen und Workouts für zu Hause und unterwegs.
Das ist natürlich genau das Richtige.
Ich habe schon mal ein paar Übungen ausprobiert. Das ist echt brutal, kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie danach noch gerade auf der Bühne stehen können, herzlichen Glückwunsch. Und
sieht schon alles wieder so
hier
anstrengend
haben
aus.
Sie eine Tüte mit Minibändern in allen möglichen Farben dazu. Da kann Ihre Band gleich mit trainieren.
Herrlich, das werden wir machen. Ja. Wir sind jetzt genau in dem Alter, wo man damit jetzt wieder anfängt.
Danke, dass Sie Zeit für Leute hatten. Alles Gute.
Ja, danke schön.
Und das war's heute schon wieder für Leute. Wenn Sie das Konzert von Tom Gabel verfolgen wollen, das ist möglich. Jetzt gleich bei uns im Internetstream auf unserer Seite www.swr1.de oder heute Abend bei uns im Radio bei SWR1. Der Abend ab 20 Uhr. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ihnen schönen Tag noch. Ich bin Katja Heinen.